Radio 1. Die Profis.
Wir halten natürlich jetzt die Abstandsregeln ein, aber dennoch begeben wir uns gemeinsam in die Unterwasserwelt. Und dort kennt sich ja kaum jemand so gut aus wie der Biologe und Meeresforscher Professor Dr. Hans Fricke. Seit über 65 Jahren verbringt er die meiste Zeit seines Lebens in Tauchanzügen und Tauchbooten. Dabei hat er schon verschwundene Schätze geborgen. Er hat Aale, Quastenflosser und Flohkrebse erforscht, darüber international prämierte Dokumentarfilme gedreht und jetzt seine Erfahrungen in einem Gesamtwerk niedergeschrieben. Unterwegs im blauen Universum, jetzt also mit Hans Fricke begeben wir uns unter die Meeresoberfläche. Guten Morgen, Herr Fricke.
Guten Morgen.
Sie haben ja im Roten Meer mit dem Tauchen begonnen. Was ist das Besondere an dieser Unterwasserwelt im Vergleich zu anderen Tauchgebieten?
Also das Rote Meer ist mit eines der nördlichst gelegenen Korallenriffe auf der Welt. Und durch seine besondere Lage, umgeben von Wüsten, ist es natürlich auch ein Lebensraum, der ganz exzeptionelle, tolle Sachen hat, Bewohner hat. Und da bin ich natürlich als Fischmensch, war ich da beteiligt, mich mit dem sozialen Verhalten von Fischen zu beschäftigen.
Ihr tiefster Tauchgang dort im Roten Meer war fast 430 Meter tief, fast ein halber Kilometer unter Wasser. Das klingt für uns Unerfahrene durchaus gruselig, weil es da unten ja auch sehr, sehr dunkel ist. Was haben Sie in dieser Tiefe überhaupt gesehen?
Ja, also das war mit dem Tauchboot, aber mit dem Gerät bin ich maximal 92 Meter tief getaucht mit dem Atemgerät. Mhm. Aber da in 420 Meter Tiefe, da waren Sandhänge, riesige Sandhänge und merkwürdigerweise ein Seeigel, der da aus dem Boden kroch. Und dem hatte ich's eigentlich angetan. Ich wollte mal wissen, woher weiß der, dass der da aus dem Boden kriechen muss. Mhm. Und das geht also in das Gebiet, dass man sich fragt, hat er eine innere Uhr? Und das wollte ich eigentlich da in der Tiefe erforschen. Da unten ist es natürlich schon fast dunkel.
Ja.
Da sehen Sie also gerade noch manchmal bei gutem Wasser sehen Sie gerade oben noch so ein bisschen Schimmer. Also so einen ganz kleinen Fleck von Licht, mhm. Aber da kommt unten nichts mehr durch. Ich meine, das ist pechschwarze Nacht schon. Mhm. Und trotzdem krochen da diese Seeigel aus dem Boden raus und da wollte ich wissen, haben die eine innere Uhr?
Ja, und haben sie?
Wie machen die das? Woher wissen die das? Und das Problem ist, dass ich das nicht mehr erforschen konnte, weil da eben unser U-Boot abgezogen worden ist. Ja. Und das habe ich sehr bedauert. Also das ist ein idealer Versuch, wo Sie sich vorstellen müssen, da hat der Kelk keine, also der Segel, der hat da keine Zeitgeber. Hm. Der muss also ganz seiner inneren Uhr gehorchen. Und das wäre für mich interessant
gewesen. Auf jeden Fall, für die ganze Forschung. Neben Ihren zahlreichen Tauchgängen, Herr Fricke, sind ja auch vor allem Ihre Forschungen zum Quastenflosser bekannt. Das sind sogenannte lebende Fossilien. Welche evolutionäre Bedeutung hat denn dieses Urtier für die Unterwasserwelt?
Für die Unterwasserwelt eigentlich nicht. Also ich meine dadurch, dass der Quastenflosser ganz an der Wurzel der vierfüßigen Wirbeltiere steht, ist er so immer wieder als das Übergangstier vom Fisch zum Wasser apostrophiert worden. So ganz stimmt das nicht. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass er Merkmale hat, die schon so sind, dass man denkt, naja, der Kerl, der ist wirklich an Land gegangen. Ich nenne ein Beispiel. Der hat einen Vierfüßergang. Also ich habe genau die Flossen angeguckt und wenn Sie die Flossen so sehen, dann macht er das genau, als wenn ein Pferd schreitet. Mhm. Und da nahm man an, naja, also denn, wenn das so ist, zeigt das ja bestens, dass dieses Tier der Vorgänger der Wirbeltiere ist, was natürlich nicht stimmt. Diese vierfüßige Koordination der Flossen, das hat in Wirklichkeit nur hydrodynamische Gründe. Also wenn der rechts einen Abschlag mit seiner Brustflosse macht, würde der Körper kippen. Und deshalb muss er einen ganz hinten mit seiner hinteren Flosse einen Abschlag machen, dass der nicht seinen Körper dreht. Mhm. Also das hat dann natürlich überhaupt nichts mit dem Gang der Fische an Land zu tun und solche Sachen.
Sie haben hörbar so viel Leidenschaft für die Meere und ihre Bewohner, Herr Fricke, und die sind ja mehr denn je heutzutage bedroht von Lärm, von Überfischung, von Plastik, von der Erderwärmung und viel mehr. Ein Kapitel Ihres Buches widmet sich den Korallenriffen im Roten Meer, die Sie sich Anfang der 70er Jahre und heute mal ganz genau angeschaut haben. Welche vergleichenden Erkenntnisse haben Sie dabei gewonnen?
Ja, ich habe also unter Konrad Lorenz eine Kartografierung von einem Stückchen Korallenriff in Eilat am Roten Meer gemacht und habe an denselben Stellen bin ich dann wieder quasi 50 Jahre später runtergegangen und habe nachgeguckt, was das ist. Ich konnte also genau auf den gleichen Stellen schwimmen. Das war so alles identisch. Und was ich gesehen habe, war, dass 1969 gab es kaum Korallenfresser da. Es gibt Fische, die fressen die Polypen ab. Und diese Korallenfresser gab es damals, 1969, kaum noch. Die waren wie ausgestorben. Und plötzlich in den letzten Jahren, wo ich an den identischen Stellen arbeitete, waren die Kerle wieder da. Mhm. Und da sagte ich mir, naja, ist ganz klar, das Riff ist jetzt in einem besseren Zustand als zuvor, obwohl ein israelischer Professor vorausgesagt hatte, dass der Doomsday, der letzte Tag da am Roten Meer vorhanden sei und die Riffe zum Sterben verurteilt sind. Und dann habe ich das Ganze wiederholt und in der Tat sah ich, dass die Korallenriffe so einen abgegriffenen, im Englischen abgefuckten Eindruck machen. Mhm. Aber plötzlich waren da wieder diese Korallenfresser. Da sagte ich mir, ja, was ist denn da los? Und was los war, da waren riesengroße, schnell wachsende Korallen, die zu Unmengen vorhanden waren. Mhm. Und diese schnell wachsenden Korallen, die gab es in der Form vor 50 Jahren nicht. Das ist so eine Art von Korallen, die in Lebensräume reinspringt, wo wenig wuchs.
Okay.
Und dadurch entstand der Eindruck, dass das Riff heute besser ist als damals. Und was wir daraus lernen, ist lediglich, das Riff ist in ziemlich schlechter Verfassung. Und jetzt mit den neu kommenden Korallen, die damals nicht vorhanden waren, ist ganz klar, dass da eine total neue Korallenformation entstand und die macht eben den jetzigen Bestand des Riffs aus. Mhm. Und das ist evolutionsbiologischer Alltag. Sie müssen sich vorstellen, wenn da irgendwo eine Katastrophe auf der Welt ist und neue Lebensräume entstehen,
ja,
dann rennen da natürlich neue Siedler rein. Und das war am Roten Meer auch geschehen.
Diese Erkenntnisse können Sie vertiefen in dieser packenden Biografie des Mannes, mit dem wir gerade gesprochen haben, mit Hans Fricke. Am 5. März ist nämlich das neue Buch von ihm erschienen im Galliani Berlin Verlag. Unterwegs im blauen Universum. Und da nehmen Sie diese Lesetauchreise, 352 Seiten für 25 Euro. Ich danke sehr fürs Gespräch, Hans Fricke, und wünsche alles Gute.
Ja, vielen Dank. Ihnen auch.
Danke.